Es geht aufwärts mit Österreichs Wirtschaft, zumindest vorsichtig und mit Vorbehalten. Denn während die Konjunktur etwas besser anzieht als ursprünglich prognostiziert, bleibt die Inflation und das Defizit hoch und auch internationale Verwerfungen könnten das kleine Konjunkturpflänzchen schnell wieder zertreten. Wir sprechen heute mit WIFO-Chef Gabriel Felbermayr über die Entwicklungen in der österreichischen Wirtschaft und was die Politik jetzt dringend unternehmen müsste. Ich bin Daniel Retschezecker, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast des Standards. Herr Felbermayr, Konjunkturprognose heute vom WIFO und vom IHS. Fangen wir mit dem Positiven an. Sie haben gleich die Pressekonferenz damit begonnen, dass Sie Licht am Ende des Tunnels für Österreichs Wirtschaft sehen. Ein leichtes Wachstum. Inwiefern? Auf was können wir uns freuen?
Naja, zunächst einmal ist es so, dass das Jahr 2025 kein Rezessionsjahr mehr ist. Das hat ja in der Mitte des Jahres war nicht ganz sicher, aber wir sind jetzt leicht gewachsen, so wie es aussieht, um 0,5% im Vergleich zum Vorjahr 2024. Das heißt aber, wirklich von der Null ist das noch nicht verschieden. Darum sagen wir sind eigentlich noch im Tunnel, aber dann das Jahr 26 und das Jahr 27 bringen Wachstumsraten jenseits der 1%. Ja, 1,2 und dann 1,4. Ist das viel? Nein. Ja, also im historischen Vergleich sehr wieselsüchtig, auch im Vergleich dazu, wie andere Länder wachsen, die USA oder so, wenig. Aber immerhin besser als die doch lange andauernde Rezession und deswegen Licht. Wir sind aber noch im Tunnel, weil das halbe Prozent von 2025 sollte man also nicht wirklich mit Wachstum verwechseln.
Also eher Kategorie besser als nichts, wenn ich Ihnen da jetzt so richtig zugehört habe. Was sich als Frage natürlich ergibt, ist, was hat sich geändert, dass Sie diese Konjunkturprognose leicht verbessern mussten im Vergleich eben zur Mitte des Jahres? Denn international gesehen bleibt ja die Lage weiterhin extrem angespannt.
Ja, das stimmt. Und die Risiken sind auch erheblich. Ja, also wir haben in unserer Prognose jetzt zum zweiten Mal, ja, das haben wir erst seit kurzem eingeführt, eine Abschätzung der Unsicherheit drinnen. Und das Jahr 2027 kann durchaus auch, wenn die Dinge wirklich zusammengehen, alle dummen Dinge auf einmal passieren, ein Rezessionsjahr sein. Das ist im Möglichkeitenraum. Wir halten es nicht für wahrscheinlich, gegeben das, was wir wissen, aber wir können ja nicht ausschließen, dass der Herr Trump nochmal einen Zahn drauflegt, dass sich in der Ukraine irgendwas Hässliches ereignet und wir vielleicht möglicherweise echt Kriegsgefahr mitten in Europa haben, nicht nur an der Außengrenze zu Russland sozusagen. Wir haben Risiken auf den Kapitalmärkten. Es gibt ernstzunehmende Warnungen von Analysten, die sagen, die KI-Blase in den USA ist reif, ja, da tut man sich immer schwer, sozusagen zu sagen, wann das passiert, aber dass die Börsen auch wieder nachgeben werden und auch so nachgeben werden, dass das realwirtschaftliche Effekte hat, das ist möglich und all diese Unsicherheiten sind in unserer Prognose verpacken. Aber was hat sich geändert? Im Sommer waren wir noch sehr unter dem Eindruck von Liberation Day Tariffs aus den USA, das war der 2. April. Und jetzt müssen wir sagen, naja, wir haben zwar die höheren Zölle, aber wir sehen auch, dass es Ausnahmen gibt. Wir sehen, dass andere Länder teilweise höhere Zölle haben als wir. So dass, was die USA angeht, sozusagen dieses zollpolitische Szenario nicht so schlimm ist, wie wir das gedacht haben. Wir sehen außerdem, dass die Industrie sich doch schneller wieder sozusagen aus dem Tal der Tränen herausbewegen kann. Wir sehen das bei den Investitionen vor allem. Die sind im dritten Quartal gut gewachsen, besser als wir gedacht haben. Und so, dass diese Kleinigkeiten dann doch in Summe für das laufende Jahr ein bisschen mehr Wachstum liefern, statt 0,3, 0,5. Und dann auch für das Jahr 26, eben, da haben wir auch um ein Zehntel oder zwei Zehntel nach oben revidiert. Also viel hat sich eh nicht verändert. Aber eine Aufhellung, die etwas auf festeren Beinen steht, als das noch im Oktober der Fall war.
Ziel dieses Podcasts ist ja auch natürlich zu verstehen, zu lernen. Vielleicht ganz kurz, wie Sie diese nicht vorhersehbaren Ereignisse, die Sie jetzt angesprochen haben, rein prognostizieren. Denn Sie haben es schon angesprochen, KI-Blase, alles Mögliche. Was fällt Donald Trump übermorgen im Weißen Haus wieder ein? Wir wissen es alle nicht. Prognosen sind schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Wie groß ist der Anteil dieser Unsicherheitsfaktoren in Ihrer Prognose? Wie ergibt sich das genau?
Ja, also da könnte man sehr lange sehr vieles erzählen. Die Unsicherheit betrifft dummerweise ja nicht nur die Zukunft, sie betrifft auch die Vergangenheit. Ja, das ist vielleicht etwas, das interessant ist, weil das statistische Material, das wir bekommen von der Statistik Austria, von Eurostat, von den amerikanischen, chinesischen Statistikbehörden und so weiter, dieses Material wird typischerweise auch im Nachgang noch korrigiert. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich das dritte Quartal 2025 im Kasten, würden wir sagen. Wir wissen aber jetzt schon, dass das bei der nächsten Veröffentlichung von Statistik Austria korrigiert werden wird. Ein bisschen mehr vielleicht. Ein bisschen weniger, manchmal stark anders. Ja. Diese Unsicherheit, die resultiert aus dem statistischen System, aus den dort auch existierenden Strukturbrüchen, aus unterschiedlichen Meldeverhalten. Mal meldet ein großer Industriebetrieb nicht. Ja, das kann passieren. Man kann ja denen nicht die Polizei schicken, dass sie die Zahlen abliefern. Das ist alles, das sind auch da Risiken drin, die waren in den letzten Jahren hoch. Ja, das hat, wenn man uns fragt, was hat sozusagen zu Fehlprognosen geführt, war das ein erheblicher Bestandteil. Nicht, dass unsere Modelle falsch waren, sondern sie wurden mit falschen Daten gefüttert. Daten, die sich dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später als inkorrekt herausgestellt haben. Deutschland musste jetzt eingestehen, dass die Jahre 23, 24 Rezessionsjahre waren. Die haben 2 Jahre lang geglaubt, dass das Jahre der Stagnation waren. Wir haben geglaubt, wir sind das absolute Schlusslicht in der Eurozone. Jetzt sagen wir, nein, ist gar nicht so. Die Deutschen waren 23, 24 genauso schlecht wie wir. Ja, das hat aber 2 Jahre ganz anders ausgesehen. So, diese Unsicherheit, die gibt's. Ne? Dann müssen wir mit den großen Unsicherheiten natürlich umgehen, die in der Zukunft liegen. Wir haben aber dort Indikationen von den Märkten. Nicht? Also zum Beispiel die Frage, wie geht's weiter mit den französischen Staatsfinanzen? Das hat durchaus ein Potenzial, wenn die nicht und nicht dazu kommen, einen glaubwürdigen Konsolidierungskurs einzuschlagen, dass in Frankreich die Zinsentwicklung nach oben geht, dass auch die ganze Eurozone an Glaubwürdigkeit verliert, zumal jetzt auch Deutschland ja deutlich auf das Schuldenmachen setzt. Ob das makroökonomisch sinnvoll ist, kann man auch besprechen, aber zunächst einmal müssen sich die Märkte mit den Risiken beschäftigen und die preisen die ein. Und das sieht man zum Beispiel an Anleihenkursen. An den impliziten Renditen. Ja. Und da können wir etwas lernen über Unsicherheit. Oder wir können etwas lernen über die Notationen von Gaspreisen, Ölpreisen, Goldpreisen. Da ist der Markt sozusagen mit seinen Aktivitäten in der Lage, diese Risiken zu beziffern, zu quantifizieren. Und das können wir nutzen. Ja. Und dann haben wir natürlich immer Szenarienrechnungen. Wir sagen jetzt nicht dem Finanzminister, die Wirtschaftsleistung nächstes Jahr zwischen 0,2 und 3,5% liegt. Ja, damit kann er nichts anfangen. Der braucht einen Punktschätzer und der liegt bei 1,2. Aber wir haben natürlich um das Intervall, das wir dann ja auch zeigen, dieses sogenannte Fan-Chart, das sind in Wahrheit Szenario-Rechnungen. Was passiert, wenn? Was passiert zum Beispiel, wenn der Impuls, den wir aus Deutschland erwarten, die Deutschen geben sehr viel mehr Geld aus für Infrastruktur, noch nicht heuer, nächstes Jahr zögerlich, 27 Jahre deutlich. Was ist, wenn das nicht kommt? Nicht? Was ist, wenn Karlsruhe sagt, es geht doch alles nicht, ja, das Verfassungsgericht? Oder was ist, wenn wir jetzt dann doch nochmal eine Mega-Eskalation bei den Zöllen sehen mit den USA? Oder was ist, wenn wir eine Euro-Schuldenkrise 2.0 erleben? Können wir Modelle rechnen dazu und können dann ungefähr abschätzen, was das bedeutet, aber niemand kann uns wirklich die Wahrscheinlichkeiten sagen. Das sind dann Expert Judgments. Ne? Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommt es zu einer echt heftigen Börsenkorrektur im nächsten Jahr? Die Wahrscheinlichkeit halten wir für gering. Aber sie ist von null unterschiedlich. Ne? Sie ist nicht null, aber sie ist jetzt auch nicht 30% oder 40%. Da tut man sich sehr, sehr schwer, wirklich präzise Wahrscheinlichkeiten dahinter zu legen. Weil das so ist, ist immer, wenn dann so ein Risiko eintritt, die Prognose falsch. Wenn es zu einer Korrektur der Märkte kommt, ja, dann müssen wir wahrscheinlich nach unten revidieren. Ja.
Das wird dann einer dieser Zeitpunkte sein, wo wir Sie wahrscheinlich erneut für einen Podcast anfragen, weil dann wird es wieder viel zu besprechen geben. Sie haben jetzt gerade schon mehrfach Deutschland in Ihrer Antwort angeführt, der gerade für die Industrie ja sehr wichtige Markt, auch für Österreich. Jetzt haben Sie schon gesagt, die Deutschen nehmen mehr Geld in die Hand, investieren mehr, allen voran in Infrastruktur, ein großes Problem bei unseren Nachbarn, auch für die Industrie. Wie sehr ist denn eine positive Trendumkehr hierzulande überhaupt möglich, wenn Deutschland erst einige Jahre braucht, bis quasi Sie aus diesem Tal der Tränen rauskommen?
Naja, historisch wäre die Antwort aus dem kleinen Österreich gewesen, wenn Deutschland sich nicht dreht, dann ist auch bei uns keine Wende möglich. Aber die letzten 20 Jahre sind Jahre der Emanzipation gewesen. Die Osterweiterung der Europäischen Union hat es Österreich erlaubt, sich ein Stück weit von der deutschen Konjunktur abzukoppeln. In den Jahren vor Corona war das dramatisch beobachtbar, denn die deutsche Industrie ist seit 2017 in einer Rezession. Die österreichische Industrie hatte 2018, 2019 super Jahre. Dann kam Corona, ja, aber dann auch die Post-Corona-Phase. Da gab es in Österreich starkes Wachstum, in Deutschland nicht. Also wir haben uns offenbar wegdiversifiziert ein Stück weit. Das sieht man auch in der Außenhandelsstatistik, sodass wir nicht mehr so runtergezogen werden, wenn Deutschland schlecht wächst. Das ist immer noch nicht gut für uns natürlich, im Gegenteil. Aber wenn wir sehen, dass Osteuropa gut läuft, wenn die mittel- und osteuropäischen Länder hohe Wachstumsraten haben, das hatten sie in den letzten Jahren und das bleibt auch so, dann hilft uns das. Und vor ein paar Jahren wäre das noch in dieser Deutlichkeit nicht in Österreich spürbar gewesen.
Wenn man über Deutschland sprechen und über Österreich und über die Industrie, dann müssen wir natürlich auch über den Automarkt sprechen. Da gab es diese Woche sehr interessante Entwicklungen rund um die Europäische Kommission, denn das Verbrenneraus für 2035 ist jetzt nur noch ein Verbrenneräuschen, könnte man vielleicht sagen. Zumindest ist es abgeschwächt worden. Die genauen Details haben wir auch in einem eigenen Podcast besprochen. Ich glaube, auf das müssen wir jetzt nicht ganz im Detail eingehen, aber trotzdem, wie sehr wirkt sich denn das auf die Prognosen und auch auf den Wirtschaftsstandort aus, wenn die Autoindustrie erneut eigentlich nicht weiß, was in den nächsten Jahren Sache ist?
Schlecht. Also ich finde, diese Zickzack-Kurse sind in jeder Hinsicht nicht förderlich. Sie führen zu Verunsicherung bei den Verbrauchern, Verbraucherinnen. Was jetzt? Elektroauto oder doch Hybrid oder doch noch den guten alten Dieselmotor? Aber von vornherein würde ich sagen, ist diese ganze Diskussion um das Verbrenner-Out fehlgeleitet gewesen. Denn was es braucht in Europa, ist eine klare Ansage, dass wir dekarbonisieren, und das Leitinstrument dafür muss der CO2-Preis sein, der dann auch dafür sorgt, dass das, was man für den Verbrennermotor braucht, Diesel und Benzin, eben auch perspektivisch immer teurer werden. So, dass man dann 2045 oder 2050 spätestens, wenn man in Europa dekarbonisiert sein will, sofern das die Ziele sind, dass man dort dann eben keine Emissionsrechte mehr hat, und dann müssen dann die Preise für Diesel und Benzin so sein, dass keiner mehr, dass es sich für niemanden mehr rechnet, außer wir vielleicht für ganz Oldtimer-Liebhaber und so weiter, wirklich einen Verbrenner zu fahren. Das wäre sehr viel besser, als wenn jemand ordnungspolitisch befiehlt, bis dorthin darf Verbrenner und dann muss verboten werden. Ich meine, das sind Methoden der Planwirtschaft, die die Menschen unmündig machen. Ich würde sehr viel mehr Freude haben, wenn wir das über CO2-Preise machen, die kompatibel sind mit unseren Dekarbonisierungsplänen. Und dann könnte man sich dieses fürchterliche Hin und Her sparen. Das ist ordnungspolitisch ein Sündenfall gewesen, überhaupt den Verbrenner. Dieses angebliche Verbot, das ja auch nie ein wirkliches Verbot war.
Es ging nur um Neuzulassung.
Ja, genau. 35, also ja. Das ist alles hypertrophiert und unsinnig diskutiert worden und hat dann Kreise gezogen, hat geeitert, würde ich fast sagen. Ja, Menschen verunsichert. Analysten haben Schwachsinn geschrieben über diese Themen. Alles nicht nützlich. Die ganze Episode hätten wir uns sparen sollen, würde ich sagen. Aber gut, ex post kann man gut reden, aber es sollte eine Lehre sein. So macht man nicht Industriepolitik, so macht man nicht Klimapolitik. Viel wichtiger wäre Kurs halten bei den Instrumenten, die wirklich zentral sind. Das wäre die CO2-Bepreisung.
Einige Experten in diesem Zusammenhang sprechen ja auch davon, dass man sich Zeit erkauft hätte in der Autoindustrie. Das heißt, man hat jetzt noch vielleicht ein paar gute Jahre, wo man eben Verbrenner produziert, weiterentwickelt etc. Und dann geht es bergab. Ist das ein Verschieben der Probleme in die Zukunft?
Schauen Sie, der Automarkt ist in einem massiven Umbruch. Da treten neue Spieler auf. Wir werden in Zukunft chinesische Marken haben, die einfach auf der Basis des enorm großen Heimatmarktes mitreden werden. Und es ist abzusehen, dass das Elektroautos sind. Wir können absehen, dass in vielen Schwellenländern, Indien zum Beispiel, in denen jetzt wieder aktuell die Luft ohnehin schon nicht atembar ist, also Neu-Delhi wird sicherlich eine Stadt sein, der ganze Großraum, der nur mit Elektromobilität funktioniert. Da wohnen 3-4 Mal mehr Menschen als nur in Österreich, auf einem Ort. Das heißt, die technologische Entscheidung, soweit ich das einschätzen kann, die ist entschieden. Warum ist das so wichtig? Weil das heißt, dass kaum ein vernünftiger Autokonzern heute im Jahr 2026 noch Unsummen Geld in die Hand nehmen wird, um die Technologie der Vergangenheit noch um ein paar Zehntel Prozent effizienter zu machen. Ja, also was das bringt, ist, dass man vielleicht mit Basis der alten Modelle noch ein paar Jahre länger Profite machen kann. Die Gefahr ist aber, dass die Verspätung, die Europa hat im Bereich der Elektromobilität und was dazugehört, also autonomes Fahren und viele dieser weiteren Dinge, dass wir diese Verspätung noch vergrößern. Also insofern ist die ganze Episode, finde ich, eine entbehrliche gewesen. Eine klare Ansagen, bis 2045 zum Beispiel gibt es keine CO2-Emissionen mehr netto auf unseren Straßen. Dass man da Autos fahren kann mit Verbrennermotoren, die netto aber kein CO2 ausstoßen, sollte erlaubt sein. Da gibt es null Problem dagegen, wenn das sozusagen biogene Kraftstoffe sind. Mehr braucht es eigentlich nicht. Und durch diese Überregulierung und Überdimensionierung von klimapolitischen Ansätzen, mit dieser Entmündigung von Konsumenten und Industrie, schafft man am Ende nur Probleme. Und das sehen wir jetzt. Das hat, glaube ich, der Sache, dem Klimaschutz nicht genutzt. Und das hat der Automobilindustrie in Europa nicht genutzt. Also never again, würde ich sagen. Ist keine Episode guter europäischer Industrie- oder Wirtschaftspolitik.
Never again, sagen Sie. Ich würde vorschlagen, an dieser Stelle wechseln wir zu einem Thema, das ebenso emotional diskutiert wird wie das Verbrenner aus. Und danach kommen wir noch einmal zur österreichischen Werte, nämlich Mercosur. Sie haben vor kurzem in einem Kommentar im Standard erneut dazu aufgerufen, für Mercosur zu stimmen. Es gibt sehr viel Widerstand gegen dieses Projekt. Ich glaube, Sie haben vorher irgendwie gesagt, es eitert. Ich glaube, das könnte man bei Mercosur auch dazu sagen. Warum sind Sie so für dieses Abkommen, noch dazu in einer Welt, die ja gefühlt etwas weniger globalisiert wird oder sich zumindest in diese Richtung hin entwickelt?
Zum einen ist das ist nun wirklich mein Stammthema als Wissenschaftler. Ja. Ich arbeite so 30 Jahre lang sozusagen an Globalisierungsthemen. Ich muss zu vielen Sachen mich äußern, aber da kenne ich mich, würde ich mal sagen, wirklich aus. Ich kenne Literatur, ich kenne die Diskussionen nicht nur zu Mercosur, sondern zu den 50 anderen Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen, wo es immer Streit gab. Ja. Also da glaube ich, kann ich schon aus dem Vollen schöpfen.
Davon gehe ich aus.
Und ja, was dort sozusagen so weh tut, ist, dass wir in einer Welt sind, die ja global ist. Nicht, wenn wir über die Umweltproblematik reden, dann reden wir über ein globales Thema. Wenn wir über Terrorismus oder Unsicherheit reden, dann ist das etwas Globales. Wenn wir darüber reden, dass es uns angeht, wenn in den USA die Tech-Bubble platzt, dann reden wir über ein globales Thema. Nicht, also wir können ja nicht sagen, die Globalisierung ist in der Krise und jetzt sind wir nicht mehr globalisiert. Das ist Unsinn. Die Frage ist, was ist die Governance dieser globalisierten Welt? Ja? Das ist die Frage. Wie sind die Regeln und Institutionen für diese globalisierte Welt gemacht? Da kann man schon sagen, dass es eine Phase gegeben hat, wo man wahrscheinlich hyperglobalisiert war, wo man zu viel zu schnell gemacht hat. Das Thema Investitionsschutz, ich glaube, da hat sich tatsächlich auch die Herde ein bisschen vergaloppiert. Ja? Und darum wird es auch jetzt dort eher sozusagen zurückgedreht. Und das ist, finde ich, auch akzeptabel. Aber im Bereich des Handels wissen wir werden aus Südamerika Rohstoffe brauchen für unsere Klimapolitik. Wir werden die südamerikanischen Länder unterstützen wollen, wenn die dekarbonisieren mit unserer Technologie, sprich mit unseren Industrieprodukten. Da ist Kooperation auf Augenhöhe, auf Vertragsbasis so viel besser, als die Dinge offen zu lassen und diskretionär mal so, wie die Machtverhältnisse gerade liegen, auszubuchstabieren. Ja, deswegen in einer Welt, die sich deglobalisiert, weil manche Governance-Systeme in der Krise sind, wie die Welthandelsorganisation, brauchen wir Strukturen, auf die man sich verlassen kann. Und das macht man am besten mit Verträgen. Deswegen ist eine Kooperationsverweigerung ist für jemand wie wir in Österreich und Europa, die Kooperationsbereitschaft wünschen, auf der anderen Seite einfach eine schlechte Politik.
Jetzt wissen Sie natürlich wahrscheinlich viel besser als ich, dass der Widerstand gegen Mercosur sehr viele Ursprünge hat. Die Landwirtschaft, das sind Umweltschützer, Tierschützer etc. Was können Sie diesen Gruppen quasi jetzt hier im Podcast ausrichten, um ihnen quasi die Angst und vielleicht auch nicht ganz berechtigte Punkte zu nehmen?
Zunächst einmal lohnt der Blick auf Handelsabkommen, bei denen wir ähnliche Diskussionen hatten, die aber abgeschlossen wurden. Das Abkommen mit Kanada zum Beispiel. Ja, da würde ich mir wünschen, dass all die, die sagen, dieses Abkommen wäre schädlich gewesen für die Landwirtschaft, die gab es vor 5, 6 Jahren, diese Leute, dass wir die jetzt zeigen, schau her, so ist es eingetreten. Das können die nicht. Die Evidenz ist ganz anders. Dieses Abkommen hat für die europäische Landwirtschaft Vorteile gebracht, netto, nicht Nachteile. Ja, das ist relativ klar sichtbar in der Evidenz, die uns vorliegt. Es ist auch nicht so gekommen, dass die Qualität unserer Lebensmittel abgestürzt wäre. Das kann man alles nicht behaupten. Im Gegenteil, durch den engeren Dialog mit Kanada können wir unsere europäischen Vorstellungen von nachhaltiger Landwirtschaft dort auch in Ottawa in die Diskussionen besser einbringen. Also ich wünschte mir sehr, dass man aus den Episoden, die wir schon hinter uns gebracht haben, lernt und nicht so tut, als müsste man immer alles neu erfinden, könnte man die Vorwürfe immer neu auf den Tisch legen und immer neu sozusagen das Feuer anzünden, wo wir doch schon längst eigentlich Klarheit hätten. Das Zweite ist, dass dieses Mercosur-Abkommen seit 30 Jahren diskutiert wird, seit mehr als 25 Jahren verhandelt wird. Immer wieder gab es Texte und dann haben die Europäer gesagt, nein. Ja, die Landwirtschaft braucht noch diese und jene Absicherung und wir brauchen dies und jenes noch, um sicherzustellen, dass durch mehr Handel nicht Amazonasflächen gerodet werden. Und man hat alle Barriere wieder, das Abkommen nachgeschärft. Am Ende aus einem Freihandelsabkommen das Wort frei herausgenommen. Das ist kein Freihandelsabkommen. Es gibt keinen Freihandel bei Rindfleisch durch Mercosur. Ja, wir werden weiterhin Zölle haben. Statt 50% Importzölle 7,5%, aber nur für eine Quote, die 1,5% des europäischen Rindfleischkonsums ausmacht. Und wenn das zu Problemen führt, weil die Preise stärker sinken oder die Mengen stark zunehmen, dann sollen Safeguard-Mechanismen eintreten. Ja, dann untersucht die Kommission und kann dann sozusagen diese Liberalisierungsschritte wieder zurücknehmen. Also es ist kein Freihandel, es gibt Sicherheitsventile. Das geht alles viel weiter, als das in allen Abkommen, die wir bisher hatten, gemacht wurde. Ich denke, Da ist die Kommission mit ihrer Verhandlung den Bauern sehr weit entgegengegangen.
Zu weit?
Nein, ich würde sagen, das ist ein politischer Aushandlungsprozess gewesen. Zu weit, die Industrie würde wahrscheinlich sagen, zu weit, weil natürlich die Mercosur-Länder sagen, okay, wenn ihr uns nur so wenig Marktchancen gebt für unser Rindfleisch, und dieses Rindfleisch muss ja den europäischen Sanitär- und Hygiene- und Gesundheitsstandards genügen, ja, das ist ja nicht irgendein Rindfleisch. Aber wenn uns das die Tür nur so weit aufmacht, ne, nur ein kleines Stücklein, na, dann werden wir unseren Automarkt für euch auch nicht so weit öffnen. Ne. Und darum wird es jetzt 10, 15 Jahre dauern, bis der Automarkt, wenn das Abkommen überhaupt unterschrieben wird, bis der südamerikanische Automarkt für unsere Produkte geöffnet wird. Ja. Das heißt, wir müssen ja für das alles einen Preis bezahlen. Ja. Und irgendwo gibt es dann da ein Gleichgewicht. Ich denke, man muss jetzt, wenn man sagt, und Lula hat ja schon so geklungen, der brasilianische Präsident, ja, wenn die Europäer noch mehr wollen, noch mehr Schutz, am Ende vielleicht überhaupt keine Importe aus Südamerika im Bereich, außer Sojabohnen, die brauchen wir ja in großen Mengen, damit wir die überhaupt produzieren können, ja, aber von denen redet ja keiner. Also die Importe, um die es geht, wollen wir nicht. Dann werden die Brasilianer sagen, ja gut, aber dann mit euren Maschinen, mit euren Dienstleistungen, mit euren Autos dürft ihr dann aber nicht in unseren Markt. Ne? Das ist dann kein Abkommen mehr, sondern dann hat man halt am Ende etwas unterzeichnet, das überhaupt keinen Effekt mehr hat. Also ich glaube, dass jetzt der Punkt gekommen ist, wo man das Maximum herausgeholt hat, sodass es in Südamerika gerade noch zustimmungsfähig ist. Wenn man noch mehr verlangt, dann ist das Abkommen ganz weg.
Wir werden verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir an dieser Stelle vielleicht noch einmal ganz kurz nach Österreich, denn Sie haben ja heute nicht nur die Konjunkturzahlen präsentiert, sondern auch andere Werte. Und ein Wert, der sehr viele Österreicherinnen und Österreicher jeden Tag beschäftigt und betrifft, das sind die Verbraucherpreise. 2025 3,5%, 2026 wird es etwas weniger, aber an den gewünschten Wert von 2% werden wir auch laut Ihren Prognosen bis 2027 wohl nicht ganz herankommen. Was läuft da falsch in Österreich?
Was lief falsch, muss man sagen, denn wir leiden noch immer sozusagen unter einer Anstoßinflation, die sich vor allem im Jahr 2023 aufgebaut hat und die sich dann in unsere Systeme hineingefressen hat. Zum Beispiel über die dann folgenden sehr hohen Lohnabschlüsse. Hohe Lohnabschlüsse heißen dann, immer mit einem Jahr Verspätung, aber doch, dass die Kosten in den Dienstleistungssektoren steigen. Ja, dort machen ja die Löhne das Gros der Kostenbasis aus. Ne? Und wenn dort die höheren Löhne zu höheren Preisen führen, dann heißt das wieder Inflation. Diese Inflation bedeutet dann bei den nächsten Kollektivvertragsverhandlungen wieder, dass natürlich legitimerweise jeder Verhandler auf der Gewerkschaftsseite versucht, die Kaufkraft zu erhalten, wenigstens zu erhalten. Ne? Jetzt sieht man, dass die Reallöhne negativ sich entwickeln, also die Lohnsteigerungen, die Inflation nicht ganz kompensieren können. Aber das ist ein langsamer Prozess. Und erst wenn man sozusagen diesen initialen Inflationsschock verarbeitet hat, sind wir wieder bei den 2%. Das dauert. Was noch dazu kommt in Österreich, ist, dass der Staat selber die Inflation immer wieder anzündet. Also zum Beispiel jetzt im Anfang des Jahres 25 durch das abrupte Auslaufen lassen aller Strompreishilfen. Das hat dann die Inflation sofort nach oben geschoben für das ganze Jahr. Jetzt geht das automatisch Anfang des Jahres 26 wieder zurück. Wenn wir dann vergleichen, wir ja 26er Werte mit 25er Werten, wo die Aufhebung der Strompreisbremse schon enthalten ist. Aber wir gehen davon aus, dass nächstes Jahr 0,7-0,8% Punkt in der Teuerung allein durch Gebühren und Abgabenerhöhungen zustande kommen. Ja, weil überall Städte, Gemeinden, Länder ihre Abgaben erhöhen und nicht um 2% oder 3%, sondern gleich um 30% oder so, diese Größenordnungen. Das heißt, da gibt es auch noch einen Preistreiber, der über die Budgetkonsolidierung hereinkommt. Ne? Und das bedeutet halt dann in Summe, dass man anders als andere Länder noch etwas länger an dem Problem laborieren. Die Maßnahmen, die man dagegen unternehmen könnte, die erfordern oft das Mitwirken Europas, ja? Zum Beispiel die viel besprochenen territorialen Lieferbeschränkungen. Ja, das wäre gut, wenn wir die nicht hätten. Das wäre für die Integrität des Binnenmarktes gut. Brauchen wir aber Mehrheiten in der Europäischen Union. Strommarktdesign, wir haben eine andere Strompreiszone als die Deutschen. Bei uns ist der Strom teurer. Andere Lösungen wären wahrscheinlich günstiger. Brauchen wir eine europäische Lösung. Und in Österreich selber mehr Wettbewerb in allen Bereichen. Ja, und da gibt es natürlich immer dort, wo Wettbewerb droht, unter Anführungszeichen, auch Widerstand. Ganz schön zu sehen auch eben an dem Mercosur-Abkommen. Ja, der Rindfleischpreis ist auf historischen Höchstpreisen, Geflügelpreis auch. Wenn man da liberalisiert, die Zölle senkt, wir haben 50% ungefähr effektiven Außenzoll beim Rindfleisch, na, dann würde das Rindfleisch billiger werden. Das würde die Lebensmittelinflation, von der viele so reden, senken. Aber die Art von Senkung wollen wir ja nicht. Na, da wollen wir ja hohe Preise. Also man müsste sich auch an ein paar Stellen ehrlich machen und sagen, wenn wir niedrigere Preise wollen weniger Preissteigerung, ja, dann brauchen wir vor allem mehr Wettbewerb. Und da muss man den auch zulassen und kann nicht nur sagen, ja, Wettbewerb schon, aber dort nicht, da auch nicht und oh, da regen sich die Bauern auf und am Ende bleibt man beim Status quo oder verschlimmert die Situation sogar.
Sie haben jetzt in Ihrer Pressekonferenz heute, glaube ich, auch den Wettbewerb oder Sie haben mehr Wettbewerb gefordert, auch beim Strom. Wie kann da mehr Wettbewerb überhaupt entstehen in einem Markt, der ja fast schon, ich verwende jetzt nicht das Wort Monopol, aber es ist, wenn man es sich von außen ansieht, erweckt es zumindest den Eindruck, dass es wäre.
Nein, man müsste die Wahlmöglichkeiten der Konsumenten erweitern. Ja, es müsste möglich sein, dass ich hier in meiner Wiener Wohnung Strom von der TIWAG in Tirol einkaufe.
Ja, viel Glück bei dem Versuch aktuell natürlich.
Genau, ja. Das geht nicht. Das heißt, da ist dem Wettbewerb ein Riegel vorgeschoben, der nicht da sein sollte. Der Tiroler Strompreis ist halt günstiger. Nicht? Also würden sehr viele natürlich auf diese Angebote zurückgreifen. Also da hilft das Deregulieren, das Abreißen von solchen Schranken, damit die Wahlmöglichkeiten auch ernsthafte sind. Wir wissen, dass die Österreicherinnen und Österreicher wenig wechseln, obwohl das wertvoll wäre, also auch Geld brächte. Ich meine, den Anbieter wechseln, das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Abstände zwischen den Angeboten halt dann doch nicht groß genug sind, weil halt die Wahl eingeschränkt ist. Eine andere Sache, wo man sich in Österreich sicherlich Gedanken machen müsste, ist im Bereich des Einzelhandels. Der ist schwierig. Wir haben andere kulturelle Gepflogenheiten. Die Österreicher geben mehr Geld fürs Essen aus als die Deutschen. Wir essen besser, wollen auch bessere Lebensmittel haben. Das Shopping-Erlebnis ist in Österreich scheinbar wichtiger. Wir wollen nicht in die Super-Hard-Discounter gehen, wo nur Kartons herumstehen. Wir mögen gerne schöne Geschäfte, haben sehr viel mehr Quadratmeter pro Kopf. All das treibt die Kosten. Aber was wir auch haben, ist eine starke Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel. Ja, die ist entstanden, die ist auch durchaus in vielerlei Hinsicht hilfreich, weil große Ketten günstiger einkaufen können als kleine Spieler. Aber das Gefühl, dass man da regional zumindest doch hohe Konzentration hat und damit dann auch wenig Wettbewerb, dieses Gefühl, glaube ich, ist da und lässt sich auch belegen. Da ist die Bundeswettbewerbsbehörde ja auch dabei. Ich glaube, das ist auch so ein Element, wo man aktiver dran arbeiten könnte, wenn jetzt wieder ein Einzelhändler aufgibt. Ja, es gibt noch ein paar neben den großen Vieren. Ja, in Oberösterreich hat Unimarkt aufgegeben und das wird wieder aufgeteilt zwischen den Platzhirschen. Besser wäre es, wenn da ein neuer Anbieter, eine französische Kette oder so nach Österreich hereinkäme, um aufzumischen. Wir sehen zum Beispiel in Frankreich, da drängen schon seit Jahren massiv die deutschen Discounter in den Lebensmittelmarkt hinein, vor allem Lidl. Na, und das hat enorme Effekte, was die Lebensmittelpreisinflation in Frankreich angeht. Die sind deutlich unter unseren Raten. Und das hat was damit zu tun, dass da ein großer Spieler, ein mit echt Wumms, aus dem Ausland in den Markt hineingeht und für Wettbewerb sorgt. Andere Segmente sehen wir das auch, wie das funktioniert im Automobilmarkt. Schlecht für die Premium-Markenhersteller in Deutschland. Aber der Druck aus China, der senkt bei uns die Preise. Es ist der Wettbewerb und davon mehr wäre gut, wenn man wirklich in Österreich die Inflation in den Griff bekommen möchte.
Eine weitere Zahl, die damit auch irgendwo zusammenhängt, vor allem bei einer Forderung, die Sie heute aufgestellt haben, nämlich bei den Gebührensenkungen, die ja in weiterer Folge wieder die Inflation anheizen könnten, ist das Budgetdefizit, das wir in Österreich haben, 4,6% 2025. Nächstes Jahr soll es laut Ihrer Prognose nur um einen Zehntelpunkt weniger werden. Das heißt, wir haben immer noch ein zu hohes Defizit. Ich glaube, auch 2027 liegen wir noch deutlich drüber. Da stellt sich natürlich ganz banal die Frage, warum geht da nichts weiter? Es wird ja eingespart, wo es nur geht.
So ist es nicht, es wird nicht eingespart, wo es nur geht.
Gefühl zumindest,
sagen wir es so. Ja, genau, das ist ein gefährliches Gefühl, weil es sozusagen mit der Realität so ohne weiteres nicht zusammengeht. Wir haben ein Doppelbudget, 26-27, wo versucht wurde, so zu sparen und auch den Budgetentwurf so zu schreiben, dass die Konjunktur nicht zu Tode getreten wird. Das ist erfolgreich, das sehen wir jetzt ja auch. Nicht? Also die Konjunktur kommt schön langsam wieder ins Laufen. Hätte man jetzt von vornherein, also ein Knüppel aus dem Sack, das 4,5 Prozentpunkte Defizit auf 2,5 runtergeprügelt, dann wäre wahrscheinlich Österreich in einer Rezession. Ne? Also insofern ist es schon in Ordnung, dass man sich bei der Budgetkonsolidierung in Zeiten der Rezession Zeit gelassen hat. Jetzt erholt sich die Konjunktur, jetzt kann man einen Zahn zulegen, weil es nicht mehr nur den Staatskonsum gibt, der die Wirtschaft am Laufen hält, sondern eben auch der private Konsum wieder zaghaft zurückkommt, vor allem die Investitionen, auch im Export wieder mehr Dynamik ist. Daher meine ich, dass man dann im nächsten vielleicht Doppelbudget, das ist noch nicht so ganz klar, aber dann für die Jahre 27, 28, dass man dort auch wirklich zusieht, dass man das Ziel der 3% auch erreicht. Ja, und wenn man 1 Prozentpunkt mehr oder weniger noch konsolidieren muss, dann sind das Größenordnungen, die durchaus anstrengend sein werden. Wir haben ein BIP von ungefähr 500 Milliarden Euro. Wenn ich nur auf die 3% zurückkommen will, brauche ich schon, weiß nicht, 6,5 Milliarden. Und wenn ich dann ein bisschen Sicherheitspuffer auch mache, dann sind wir bei Größenordnungen von 9, 10. Ja, das ist dann schon sehr viel. Und das wird die Herausforderung sein, im Sommer dieses Jahres, schätze ich mal, für das Budget 27, 28 dann, also im Sommer des 26er Jahres,
nächsten Jahres, ja,
27, 28 eben Pläne auf den Tisch zu legen. Und die, sagen wir, die Low-Hanging Fruit, was so leicht ging, Klimabonus abschaffen und so, die sind halt gepflückt. Jetzt geht es dann tatsächlich um Reformen.
Sie haben in Ihrer Pressekonferenz heute auch von einer ausgabenseitigen Sanierung gesprochen. Ich meine, mir fällt zumindest mindestens eine Partei in der aktuellen Regierung ein, die mit dieser Aussage wohl wenig Freude haben wird. Vielleicht auch ganz kurz zur Erklärung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Warum ausgabenseitig, warum nicht mehr einnehmen?
Weil wir einnahmenseitig in Österreich schon ziemlich am Limit sind bei vielen Dingen. Ne? Wir haben eine Staatseinnahmequote, die bei den 50% des BIP schon liegt. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr viel, auch im OECD-Durchschnitt. Hohe Steuern haben ja Effekte, die wirtschaftliche Dynamik mindern. Je höher der Grenzsteuersatz bei Faktor Arbeit ist, also der liegt bei uns in Österreich schnell mal bei 50% oder bei 42%, da muss man noch gar nicht viel verdienen. Das ist schon sehr hoch. Ja? Oder die Belastung durch Sozialversicherungsbeiträge. Ja, die ist sehr, sehr hoch. Den Faktor Arbeit, da sind wir im OECD-Vergleich, glaube ich, auf Platz 3, ja, von 60 Ländern. Wir haben da schon ziemlich den Plafond erreicht. Und jetzt sehen wir, die Konjunktur kommt ein bisschen besser als erwartet. Das heißt, das Argument, das wir bisher hatten, auch ausgabenseitig bei der Budgetkonsolidierung vorsichtig zu sein, weil man sonst die Konjunktur zertritt, dieses Argument bröckelt jetzt ein Stück weit weg. Ja, deswegen würde ich meinen, wenn nicht jetzt, wann denn dann ausgabeseitig? In der nächsten Rezession würden wir es nicht empfehlen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Wachstum, jetzt müsste man es auch ausgabenseitig ein bisschen ernsthafter machen. Ich bin sehr dafür, dass man zum Beispiel im Bereich der sozialen Sicherung genau fragt, was sind zielgerichtete, zweckdienliche Programme, die tatsächlich die sozialen Härten mindern, die die sozialpolitischen Ziele, die wir haben, umsetzen. Wir haben aber sehr hohe Streuverluste. Wir haben viele gut gemeinte sozialpolitische Projekte, die am Ende auch denen, die gut verdienen, sozusagen diese Vorteile zuschanzen, die sie aber gar nicht brauchen. Also in dem Sinne wäre ausgabenseitig durch eine Konzentration auf das, was man eigentlich will, das wirkliche Wegbacken der berühmten Gießkanne wäre sehr hilfreich. Das kann man in der sozialpolitischen Debatte machen, das muss man aber genauso gut bei der Förderpolitik bei Unternehmen machen. Auch da wäre dringend, da ist sozusagen die zweite Hälfte dessen, was man ausgabenseitig machen kann. Viele Doppelungen oder gar Dreigleisigkeiten, viele Programme, von denen wir nicht wissen, ob sie funktionieren oder doch funktionieren. Aber natürlich jeder, der Geld überwiesen kriegt, nimmt es gern. Aber erreichen diese Programme ihre Ziele, das gehört dringendst ordentlich evaluiert, sodass man all die Programme, die viel Geld kosten, aber wenig bringen, einstellen kann. Und die kann man dann auch wirklich einstellen, weil sie volkswirtschaftlich die Nützlichkeit nicht entfalten, die man ihnen vielleicht, als sie erfunden wurden, zugeschrieben hat, aber man hat nie überprüft, ob das wirklich passiert. Ja, und das wären zwei Achsen, die großkoalitionär verbindbar sind. Zielgerichtetheit im Bereich Sozialpolitik verbessern, Wirksamkeit bei den Förderungen. Da denke ich, sind große Volumen erhebbar. Wir haben es uns genauer angesehen, zum Beispiel im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Da haben wir zwei Missstände, viele Dinge, die man diskutieren kann, aber zwei Missstände. Zum einen das viel berichtete Parken in der Arbeitslosigkeit, wo jemand, ich weiß nicht, vor Weihnachten gekündigt wird mit der festen Zusage, nach Weihnachten wieder anzustellen. Ja, also da wird sozusagen Beschäftigungsrisiko oder die normale Volatilität, kann man sagen, eines Geschäftsmodells in den Sozialstaat ausgelagert. Andererseits, und das ist auf der Arbeitgeberseite ein Thema, andererseits haben wir auf der Arbeitnehmerseite das Thema, dass gerade bei den Besserverdienenden es sehr häufig der Fall ist, dass man von einem guten Job zu einem besseren Job wechselt und dazwischen nach einer einvernehmlichen Kündigung ein paar Monate Sabbatical einbaut. Bezahlt doch die Arbeitslosenversicherung. Ja, das ist auch nicht im Sinne des Systems und im Geiste der Erfinder. Und wenn man einen Weg findet, wie man beide dieser Probleme abschaltet, dann kann man den Arbeitslosenversicherungsbeitrag deutlich absenken. Für die Arbeitgeber, für die Arbeitnehmer, wenn man will. Oder man kann auch die Ersatzrate, die jetzt bei 55% ist, ein bisschen anheben. Also da sind Win-Wins möglich und Einsparungen für das Budget auch. Also diese Art von Reformen muss man angehen. aber so, dass sie nicht unsozial sind, so dass sie ausgeglichen sind, so dass die großen gesellschaftlichen Gruppen alle beitragen, arbeitnehmerseitig, arbeitgeberseitig. Ich glaube, da gibt es Möglichkeiten und die sollten wir jetzt dran. Auch da kann man fragen, jetzt haben wir eine große Koalition mit Beteiligung der NEOS, aber doch im Kern eine große Koalition. Das ist das Konstrukt, das genau diese Art von Deals einfädeln kann. Wenn die das nicht können, wer denn dann? Und wenn das jetzt nicht gelingt, dann habe ich die Sorge, dass in der nächsten Legislatur sehr viel extremere und dann auch einseitigere Reform, unter Anführungszeichen dann Reformschritte kommen, die sozusagen die Einheit und den Konsens im Land unterminieren könnten.
Bis dahin ist allerdings noch etwas Zeit, eben genau das Jahr 2026, in dem ja auch keine Wahlen stattfinden, vielleicht tatsächlich ein guter Zeitpunkt, um mal wirklich die großen Brocken anzugehen. Herr Felbermayr, vielleicht abschließend, ich würde Sie um Ihre ganz persönliche Prognose bitten, wenn wir in die berühmte Glaskugel schauen und in das Jahr 2026 gehen, zum selben Zeitpunkt wie jetzt. Sie stellen die nächste Prognose vor, eben für 2027, 2028 dann, in diesem Fall, also in den Dezember 2026 gehen. Gehen Sie davon aus, dass Sie in den nächsten Jahren in Ihrer Tätigkeit tatsächlich bessere Nachrichten für die Österreicherinnen und Österreicher haben, dass Sie sagen können, es geht wirklich aufwärts und nicht, es geht leicht aufwärts, aber international und in Österreich sind so viele Sachen ungewiss, dass es sein kann, dass wir noch einmal nach unten revidieren müssen.
Ja, also eine sichere Prognose für den Dezember 26.
Die gibt es natürlich nie, ja.
Naja, doch, eine kann ich schon geben, nämlich, dass wir revidieren werden müssen.
Gut.
Ja, also das ist in jeder Prognose so, wir haben ja eben die berühmte Glaskugel nicht, oder beziehungsweise haben wir keine Glaskugel, die wirklich die Zukunft vorhersagt. Das haben wir nicht. Gott sei Dank haben wir das nicht. Deswegen werden wir im Dezember 26 uns ein bisschen an die Brust klopfen und sagen, im Dezember 25 waren wir dort und da vielleicht zu pessimistisch oder zu optimistisch. Das ganz sicher. Was wir auch ganz sicherlich im 26er Jahr auch haben werden, die Bäume wachsen nicht mehr so in den Himmel, wie das in den 90er Jahren der Fall war, wie das 2017, 18, 19 der Fall war in Österreich. Warum nicht? Wir sind seit 2025 in Österreich in einer Phase, wo die Erwerbsbevölkerung schrumpft. Ja, 25 schon um 10.000 Leute, 27 um 20.000 Leute, das nimmt rapide zu. Wir werden also jetzt wirklich schnell älter. Und die Menschen, die im Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, werden weniger. Jetzt kann man mehr davon aktivieren.
Wir werden auch diverser.
Die werden diverser. Das ist alles, hat alles auch Vorteile. Wir können mehr Menschen in das Erwerbsleben aktivieren. Frauen, die länger arbeiten, weil das Pensionsantrittsalter steigt. Menschen, die zugewandert sind, besser und schneller integrieren. Da gibt es Potenziale, große Potenziale. Aber das trifft dann irgendwann halt auch auf gläserne Decken. Ja, dann ist die Erwerbsbeteiligung so hoch wie in Schweden, dann kann man sie kaum noch wirklich drüber steigern. Also deswegen müssen wir uns darauf einstellen, dass das sogenannte Potenzialwachstum, ja, wenn wir 3/4% haben, ja, dann ist das wahrscheinlich, wenn die Bevölkerung stagniert, wir reich und satt sind in vielerlei Hinsicht, die Weltwirtschaft geprägt ist von Rivalitäten, von Großmächten. Europa ist leider keine Großmacht. Also da werden wir uns einrichten müssen und das meine ich ist auch eine relativ sichere Prognose, dass wir kaum mehr nachhaltig über Wachstumsraten berichten werden können, die irgendwo bei 3% oder gar 4% liegen. Diese Zeiten sind wahrscheinlich wirklich vorbei und ein Kerntreiber dahinter ist die Demografie.
Gabriel Felbermayr war das. Vielen Dank, wie immer, für Ihre wahnsinnig spannenden Analysen. Alles Gute.
Sehr gern. Dankeschön.
Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Kanal, lassen Sie uns eine Bewertung da oder schreiben Sie uns einen Kommentar. Das hilft bei der Verbreitung unserer journalistischen Arbeit. Ich bin Daniel Retschezecker. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.